wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, mal einfach zum Danken zu sagen für den schönen Strauß, den Margit immer macht. Das ist immer auch etwas Schönes gesehen. Ich glaube, es macht etwas aus. Auch der Silvia fürs Spielen, das ist immer auch sehr schön, wenn man eine musikalische Begleitung hat. Und für die Technik sicher auch der Dani, der fleissig dran ist, dass alles läuft. Wir hatten heute Morgen ein Problem gehabt, dann sind wir gebeten, dann ist es gelaufen. Also Gott hat auch die Macht über Technik, das ist immer wieder schön zu sehen. Ja. So. Gut. Sieht man gar das letzte Mal bin ich ja gelobt worden für Karate. Ich dachte, rot ist vielleicht zu auffällig gewesen. Nein, Spass beiseite. Wir wollen nicht auf das Äußerliche schauen, sondern auf das, was Gott uns sagt. Dani, du sagst, wenn du parat bist, gell? Dann machst du irgendwie so, oder? Du sagst einfach, wenn du parat bist. Ich bin in den Startlöchern. Ja, du tust dann einfach die Hand auf oder so, dass ich dann weiss, jetzt kann ich anfangen. Wenn Margit die Hand auftut, dann ist das Bild dann verdeckt, dann müssen wir aufpassen. Nein, du bist, ist alles gut. Ich möchte euch auch ganz herzlich nochmal begrüßen, gerade die, die jetzt im Livestream auch dabei sind. Ich möchte mit dem Gebet starten. Herr, ich danke dir, dass wir uns versammeln dürfen, dass du gegenwärtig bist heute, dass du aber ja, ganz gegenwärtig geworden bist in Weihnachten, wo du als Mensch auf die Welt gekommen bist, dass du dort die Brücke geschlagen hast vom Vater zu uns. Dass wir durch dich jetzt Zugang dürfen haben zu dieser Herrlichkeit. Ich bitte dich, dass du uns die Herzen auftust, dass wir dich reinlassen dürfen, dass wir dir den Platz geben dürfen, der dir gebührt, und dass wir dich von deinem Wort dürfen ansprechen lassen und verändern lassen. Amen. Wir sind am Anfang der Adventszeit. Und Advent, das wissen vielleicht einige, heisst Ankunft. Von irgendwie Adventus, das ist irgendwie Latinisch. Und es ist eine doppelte, fröhliche Zeit. Denn zum einen haben wir Freude an dem, was Gott da hat. An Weihnachten ist er Mensch geworden und ist zu uns gekommen. Und gleichzeitig haben wir Freude an dem, was noch kommen wird. Weil Jesus wird wiederkommen. Und wir dürfen uns auf das freuen. Dann wird das ganze Leiden auf dieser Erde endlich ein Ende haben. Und in dieser Erwartung können wir freudevoll in der Adventszeit sein. Und wir dürfen uns heute schon freuen, nicht erst, wenn Jesus wiederkommt, sondern wir dürfen eine Vorfreude haben. Und das schwingt auch in dem heutigen Psalm mit. Auch der heutige Psalm eröffnet uns die Erwartung auf das, was kommen wird, aber das auch die Freude an dem, was schon ist. Und darum wollen wir jetzt den Psalm gerade gemeinsam lesen. Es ist der Psalm 24. Psalm 24. Ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen vor dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Der heutige Psalm hat eigentlich eine schöne Gliederung vorgegeben. Er ist in drei thematische Teile eingeteilt. Und die drei Teile bauen eigentlich sehr logisch aufeinander auf. So finden wir zuerst eigentlich eine Aussage über Gott selber. Nachher geht es eigentlich um sein Volk und am Schluss um seine Herrschaft. Es spannt also einen Bogen von der Urzeit über die Gemeinde bis zur Wiederkunft Jesus. Und damit zeigt uns der Psalm auch auf was dass wir unser Leben ausrichten sollen. Auf was dass wir unser Leben ausrichten können. Nämlich auf die wunderbaren Heilstaten, die Gott schon gemacht hat. Und schon Tatsache sind. Und auf die wunderbaren Verheißungen, die noch kommen werden. Die Verse 1 und 2 startet mit der Aussage über Gott. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner. Er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Also der Psalm startet eigentlich direkt mit der Tatsache. Nämlich mit der Tatsache, dass Gott der Schöpfer, aber auch der Besitzer von der Erde ist. Und damit ist er aber auch der, der bestimmt über seine Schöpfung. Der bestimmt über seine Herrschaft. Wir sind nicht einfach zufällig da, sondern Gott hat willen, dass es so ist. Gott hat willen, dass die Erde genauso aussieht. Er hat sie begründet, so wie es ihm beliebt hat. Und darum dürfen wir auch am Kleinen und am Grossen Freude haben an seiner Schöpfung, weil Gott die Schöpfung wunderbar gemacht hat. Im Psalm 139, Vers 14, sehen wir eine Möglichkeit, wie das aussehen kann. Dort wird Gottes Schöpfung gepriesen. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Ja, ich bin wunderbar gemacht. Du bist wunderbar gemacht von Gott, weil er der Schöpfer von allem ist. Und darum können wir auch selbst für unseren Körper dankbar sein. Und für mich ist immer etwas ganz Gewaltiges gesehen, wie unser Körper funktioniert. Wie alles so genial zusammenspielt, wie komplex das alles ist, aber doch wie einfach das so funktioniert. Nur schon, wenn man unsere Hand anschaut, und die einzelnen Finger mal bewegt und sich mal vorstellt, wie gut das zusammenspielt, wie einfach das ist. Und dann sieht man, dass die heutige Technik, so modern und so fortgeschritten sie auch ist, immer noch gewaltige Mühe hat, um so etwas wie eine Hand zu simulieren. Doch wir sehen oft in dieser Welt, dass wir auf die Technik, die so viel Mühe hat, den Schöpfer nachzumachen, dass wir unsere Hoffnung auf die Technik setzen. Dass wir Technik eigentlich fast als Ersatzreligion haben. Und da ist ein grosses Beispiel, zum Beispiel der Elon Musk, das ist ja schon fast ein Religionsführer. Früher war der Steve Jobs, der Gründer von Apple, der einen Jünger hatte schon fast. Und irgendwie das Heil versprochen haben durch Technologie, die Rettung versprochen haben durch Technologie, oder immer noch versprechen. Und dabei eigentlich vergessen, wer hinter all dem steht, wer eigentlich hinter dieser Möglichkeit besteht, das überhaupt zu machen. Wie sieht das mit dir aus? Wo suchst du vielleicht in dieser weltlichen Technik, in der weltlichen Entwicklung nach dem Heil? Und vergiss es dabei, der Schöpfer, der hinter allem steht. Der Schöpfer, der erst ermöglicht hat, dass wir das machen können. Liegen unsere Hoffnungen nicht oft auf sämige Sachen? Gerade aktuell, wir hoffen auf einen Impfstoff oder wir hoffen auf irgendeine Therapie, die eine chronische Krankheit endlich heilen kann. Oder wir hoffen nicht irgendwie auf selbstfahrende Autos, dass es weniger Unfälle gibt. Wir setzen unsere Hoffnung auf technische Möglichkeiten. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass das Ganze nicht schlecht ist per se. Weil Gott hat uns ja das ermöglicht. Gott hat uns am Anfang einen Auftrag gegeben, dass wir die Welt bebauen und bewahren sollen. Dass wir das Beste aus dieser Welt machen sollen. Also Technologie ist nicht in an sich schlecht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn wir vergessen, wer sie uns ermöglicht hat, dann wird Technologie zu etwas Gefährlichem. Dann geben wir nämlich dir nicht mehr Gott selber, sondern eben an irgendeinem Steve Jobs oder einem Elon Musk. Oder irgendeinem Konzern oder Politiker oder wem auch immer. Aber dir gehört an dem. Und wie wir im Psalm 24 lesen, Himmel und Erde gegründet hat. Und das können wir uns immer daran erinnern, wenn wir unsere Hand anschauen. Als Beispiel, wenn ihr nächste Woche irgendwo mal eure Hand anschaut, dann schaut mal, wie genial, dass Gott das gemacht hat. Und hebt euch vor Augen, wie wunderbar, dass wir gemacht sind. Wie wunderbar, dass Gott uns gemacht hat. Alles hat erst im Schöpfer Bestand. Und darum sind wir auch auf ihn angewiesen. Nichts kann ohne seine Wirkung passieren. Er ist am Ende der, der alles bestimmt. Er ist der wahre König und Herrscher der Erde. Und das führt uns zum nächsten Teil von dem Psalm, nämlich zu einer ganz dringenden Frage. Vers 3. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Der Psalm geht weiter von dem Schöpfer, von dem Herrscher zu einer essentiellen Frage. Nämlich, wer kann denn zu dem König kommen? Wer kann denn Zugang haben zu dem König? Wer kann auf seinen Berg gehen? Und mit dem Berg ist die Gegenwart Gottes gemeint. Wir finden oft so beispielhafte Berge in der Bibel, zum Beispiel der Sinai oder der Horeb oder dann auch der Tempelberg. Und etwas haben die Berge immer gemeinsam gehabt. Nämlich, dass der Zugang nicht einfach so möglich war für jeden. Dass man nicht einfach so in die Gegenwart Gottes kommen konnte. Vom Tempelberg hat es ganz feste Vorschriften gegeben. Ins Allerheiligtum hat man nicht einfach so dürfen. Es geht also nicht darum, ob wir irgendwelche gute Bergsteiger sind und darum auf den Berg vom Herrn irgendwie hochklettern können. Nein, es geht darum, wenn wir in die Gegenwart von dem heiligen Schöpfergott kommen dürfen. Und wie wir das dürfen. Und der Psalm gibt uns glücklicherweise eine Antwort auf die Frage. Es ist immer schön, wenn die Bibel uns gerade eine Antwort gibt auf Fragen. Im Vers 4. Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Eigentlich eine ganz einfache Anleitung. Wir wissen alle, wie wir reine Hände bekommen. Das haben wir zu genügend gelesen. Wir nehmen ein bisschen Desinfektionsmittel, dann tun wir da 30 Sekunden schön einreiben und dann sind unsere reinen Hände wunderbar rein, oder? Fordert uns die Stelle zu einem Ritual, zu einer Tat, sogar zu einem Opfer auf, damit wir zur Gegenwart Gottes kommen können. Fordert uns die Stelle dazu auf, irgendetwas zu tun, damit wir in die Gegenwart Gottes kommen. Die Antwort ist ein eindeutiges Nein. Wir lesen nichts von irgendeinem Ritual. Wir lesen nichts von irgendeinem Opfer. Es wird gar nicht erwähnt. Denn wir können uns nicht selber reinigen. Unsere Werke können uns nicht selber reinigen. Da hast du schon mal versucht, wenn du eine ölverschmierte Hand hast und dann die andere Hand irgendwie zu fest, es wird immer dreckiger, das geht nicht. Wir können uns nicht selber reinigen. Es geht vielmehr um einen Zustand. Einen Zustand, wo uns gegeben muss werden. Und wir lesen da von unschuldigen Händen und einem reinen Herz. Und das Herz steht in der Bibel eigentlich immer fürs Denken, Fühlen und das ganze Sein von Menschen. Also eigentlich fürs Leben per se. Also wir brauchen das reines Leben. Und die Hände sind Ausdruck von dem, was wir machen. Von dem, was wir tun. Und wir merken, dass unser Leben immer auch unsere Hände, unsere Taten beeinflusst. Aber auch unsere Taten immer das, was unser Leben ausmacht. Das ist irgendwie nicht trennbar. Es reicht also nicht, wenn wir jetzt unsere Hände waschen. Es reicht nicht. Selbst der David, der den Psalm geschrieben hat, hat müssen erkennen, dass er keine reine Hand hatte. Und dass ihm kein Opfer kann helfen, damit er rein wird. Im Psalm 51, 18 bis 19 lesen wir. Ganz bekannter Psalm. Psalm 51, 18 bis 19. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Der David betet Psalm 51, in einer ganz bestimmten Situation. Nämlich nachdem er einen Mord beauftragt hat. Und jetzt können wir uns fragen, ja, wo machen wir denn unsere Hände schmutzig? Wo machen wir uns unrein? Ist das etwa nur bei einigen grossen Sachen wie beim David, wenn wir einen Mord gemacht haben? Die Antwort ist, glaube ich, jedem klar, nein. Wir machen unsere Hände in unserem alltäglichen Leben immer wieder schmutzig. Das passiert in ganz kleinen Sachen. Wenn wir uns zum Beispiel mit unserem Partner streiten oder wenn wir irgendwo beim Autofahren jemanden beschimpfen, weil er so schlecht fährt. Oder auch ganz praktisch bei der Steuererklärung, die ja schon bald wieder mal ins Haus flattert und wir alle unsere riesige Freude daran haben. In all diesen Bereichen von unserem Leben passiert es, dass wir unsere Hände schmutzig machen. Dass wir unsere Hände nicht mehr rein sind. Wie unsere Taten, aber auch unser Leben betreffen. Ist aber auch unser Herz unrein damit. Und so zeigt uns der Psalm auf, dass wir von uns aus die Anforderung nicht erfüllen können. Vielmehr müssen wir von Gott eine komplette Erneuerung bekommen. Wir müssen eigentlich eine Grundreinigung von Gott bekommen. Und das hat Gott im Kommen von Jesus Christus gemacht. An Weihnachten ist Gott uns entgegengekommen, indem er Mensch geworden ist. Er hat durch Jesus Christus uns den Weg eröffnet zu ihm. Und darum feiern wir Weihnachten, darum feiern wir Advent. Weil das wohl das zentralste Ereignis in der ganzen Weltgeschichte war. Es ist der Ort, wo Gott die Schranken eingerissen hat und uns begegnet ist. Gott ist in dieser tiefen Liebe zu uns selbst begegnet. Er hat sich selbst erniedrigt und in seiner Tat am Kreuz hat er uns gereinigt. Hat er uns die Möglichkeit gegeben, dass wir gereinigt werden dürfen. Und die Reinigung ist das grösste Geschenk, das wir annehmen dürfen. Ich möchte dir eine persönliche Frage stellen. Wie sieht das in deinem Leben aus? Wie sieht das bei dir aus? Hast du die Reinigung von Jesus schon angenommen? Oder lebst du immer noch mit unreinen Händen und meinst, du könntest das irgendwie durch irgendwelche Werke selber machen? Ich kann dir zusprechen, dass auch du das Angebot darfst annehmen von Jesus. Dass er auch für dich auf die Welt gekommen ist. Und das geht einfach, du kannst das annehmen, indem du eingestehst, dass dein Herz und deine Hände unrein sind. Dass du es von dir aus nicht kannst machen. Dass du im Gebet zu ihm kommst und um Reinigung bittest. Und ihn neu als König für dein Leben annimmst. Dass du ihn als König und Schöpfer akzeptierst. Dann hast du ein reines Herz und reine Hände bekommen. Und in der Bergpredigt verheißt uns Jesus etwas ganz Grosses, nämlich grosse Freude denen, die das reine Herz haben. In Matthäus 5, Vers 8. Matthäus 5, Vers 8, lesen wir. Glückselig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Worin besteht also die Freude? Sie besteht darin, dass wir das Angesicht Gottes sehen dürfen. Dass wir freien Zugang zu ihm haben können. Wir können zu Gott kommen, der Schöpfer von Himmel und von Erde. Der, der alles in seiner Hand hat. Wir müssen unser Heil nicht mehr in weltlichen Sachen suchen. Nicht irgendwelche Persönlichkeiten von dieser Welt, sondern wir dürfen sie in dem suchen, was alles gemacht hat, was auch alles weiss. Wir haben jetzt ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen. Wir sind nicht mehr vom alten Dreck gezeichnet. Unsere Vergangenheit ist abgeschlossen. Jesus hat unsere Vergangenheit zugedeckt durch sein Blut. Und darum dürfen wir auch unsere Vergangenheit hinter uns lassen. Darum dürfen wir auch von Gott ein neues Leben bekommen. Und alles Schlechte, was war, ist ablegen bei ihm. Wir haben Zugang zu ihm bekommen. Und darum können wir jetzt auch mit ihm leben. Wir erkennen sein Angesicht. Und weil wir sein Angesicht erkennen, können wir uns auch auf seinen Willen ausrichten. Können wir auch seinen Willen erkennen. Wir müssen uns nicht mehr irgendwo in einer weltlichen Philosophie anpassen, sondern wir dürfen zu dem kommen, ja, wo er ja weiss, was das Beste ist, weil er uns ja gemacht hat. Wir dürfen uns von Gott verändern lassen, indem wir ihm immer wieder fragen, was ist dein Wille? Wo willst du mich haben? Was hast du für mich vorbereitet für mein Leben? Und das Ganze dürfen wir immer in seinem Wort prüfen. Gott hat uns sein Wort gegeben, das uns der Wegweiser ist, das uns zeigt, was er in seinem Leben, was er in unserem Leben haben will, was gut ist für uns. Dann ist unser Leben nicht mehr länger unter einem Fluch, sondern unter einem Segen. Wir dürfen im Segen leben. Das beschreiben uns die weiteren Verse, die Verse 5 und 6. Der wird Segen empfangen von dem Herrn, und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, dein Angesicht suchen, das ist Jakob. Wir haben also da eine Verheißung vom Segen. Wie aber sieht das Segen genau aus? Wie sieht das Segensangebot aus? Und wenn wir die Segen genauer anschauen, dann sehen wir drei Dimensionen von dem Segen. Die erste Dimension ist der vergangene Segen. Der Segen, den man schon empfangen hat, der schon real ist. Wir sind schon gereinigt worden. Wir haben ein neues Herz. Wir haben reine Hände. Wir haben Gerechtigkeit empfangen von Gott. Jesus verspricht uns das im Johannes 5, Vers 24. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir haben durch das Segen, durch die Gerechtigkeit, die schon real ist, ist der Tod für uns nichts mehr Schlimmes. Wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Tod und vor dem Gericht, weil wir freigesprochen sind. Und das ist eine Tatsache, die jetzt schon da ist. Der zweite Segensaspekt, den wir haben dürfen, ist der gegenwärtige Segen. Wir dürfen jetzt Gottes Angesicht sehen, zu ihm kommen. Wir gehören jetzt zu Jakob, zum Volk Gottes. Wir haben also eine ganz besondere Stellung vor Gott. Wir können durch das, dass wir einen direkten Zugang zu Gott haben, nämlich alles zu Gott bringen. Alles im Gebet, ihm anlegen. All unsere Anliegen, unsere Sorgen, unsere Ängste, aber auch unsere Nöte. Weil der Zugang frei ist für uns. Das in die Hand zu legen von dem, der die Macht hat, auf unsere Gebete zu reagieren. Ich habe kürzlich ein gutes Zitat zu dem Thema gefunden, wo nämlich da gesagt hat, das Gebet der Kinder Gottes kann alles bewirken, was Gott bewirken kann. Und das ist doch ein gewaltiges Privileg, das wir haben, wo wir in Anspruch nehmen dürfen, immer und überall, wo wir sind. Doch die Zugehörigkeit zum Volk Gottes beinhaltet noch viel mehr. Der Vers 6 ist nämlich nicht einfach nur auf uns allein bezogen. Es ist nicht im Singular geschrieben, sondern ganz bewusst in der Mehrzahl. Denn wir leben in einer Gemeinschaft vom Volk Gottes. In der Gemeinschaft von allen Christen weltweit. Im 1. Korinther 12, 27. 1. Korinther 12, 27 lesen wir. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Wir stehen also gemeinsam vor dem Angesicht Gottes. Wir sind in einer Gemeinschaft. Wir suchen Gott Gemeinschaft. Wir müssen nicht allein durch die Welt durchgehen, sondern wir haben unsere Brüder und Schwestern. Und das ist etwas Gewaltiges und etwas Schönes. Und das gilt, egal wo wir auf der Welt sind, egal wo wir sind, wenn wir irgendwo in Afrika sind oder irgendwo in Asien oder irgendwo in der Schweiz, wenn wir in eine Gemeinde gehen, dort, wo sich die Leute im Namen Jesus Christus versammeln, dann sind dort unsere Brüder und Schwestern und wir sind dort daheim. Und darum stehen wir auch für unsere Missionare zum Beispiel ein. Weil sie auch ein Teil von Jakob sind, weil sie auch ein Teil von dem Volk sind. Was bedeutet jetzt das aber ganz konkret, das Privileg für uns? Im Psalm 133 wird der Gemeinschaft Segen verheißen. Der Psalm 133, ich lese einen Vers 1 und der Schluss von 3, das ist nicht der ganze Psalm, den könnt ihr gerne nachher noch selber lesen. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Und dann der Schluss, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. In der Gemeinde hat Gott den Segen verheißen. Am Ort, wo die Gemeinde ist, hat Gott Segen verheißen. Und so ist die Gemeinde eben nicht einfach nur am Sonntag der Predigt zuhören und nachher möglichst schnell wieder heimgehen, sondern es ist viel mehr. Denn Gott hat Segen verheißen, dort, wo wir in seinem Namen zusammenkommen. Dort, wo Brüder und Schwestern im Herr zusammen sind, ist Segensort. Gott beruft uns nicht in eine Isolation hinein. Bei Gott gibt es keinen Lockdown. Sondern wir dürfen miteinander von Gott kommen. Zu ihm miteinander beten, ihn loben und sein Wort erforschen und lesen. Wir müssen aber auch in unseren Fehlern, in unseren Sorgen und Problemen miteinander unterwegs sein. Wir müssen uns zusammen tragen, stärken und ermutigen und dort, wo es nötig ist, auch ermahnen. Wir müssen uns zusammen immer mehr auf Gott ausrichten und auf ihn heranwachsen. Dann wird die Gemeinde zum Segen, weil wir zusammen in der Gemeinde näher zu Gott kommen. Doch oft ist vielleicht unsere Gemeinde, erleben wir nicht so segensreich. Wir richten unseren Blick vielleicht zusammen oft nicht unbedingt auf Gott. Wir reden lieber vielleicht über andere Sachen oder richten uns auf andere Sachen aus. Und da wird ich uns ermutigen, dass wir unseren Austausch, in unserem Austausch untereinander Gott an erste Stelle stellen. Gott ins Zentrum nehmen. Nicht irgendwie Corona, nicht irgendwie Politik, nicht irgendwie das Wetter oder irgendein anderes Thema. Lass uns der Segen, den Gott uns in der Gemeinschaft verheißen hat, voll auskosten. Indem wir zusammen Gottes Angesicht suchen, uns zusammen auf Gott ausrichten, seinen Willen erforschen. Und da sind unsere Hausgottesdienste eine gute Möglichkeit, um das zu machen, wo wir zusammen dürfen im kleinen Rahmen einmal austauschen, wo wir zusammen vielleicht einmal etwas Persönliches dürfen teilen, wo wir zusammen miteinander dürfen Loblieder singen, wo wir zusammen dürfen beten, Bibel lesen. Und das sind auch unsere Bibel- und Gebetsstunden so eine Möglichkeit, um das wirklich praktisch zu leben. Tauschen miteinander aus, zum Beispiel über Predigt. Lesen zusammen vielleicht gewisse Bibelstellen nochmal. Und betet vor allem auch zusammen. Kommen zusammen ins Angesicht Gottes. Das sind Segenszeiten, die Gott uns verheißen hat. Es steht aber noch ein weiterer Segen aus. Nämlich die dritte Dimension von dem Segen. Und der Segen wird erst möglich werden, wenn die Wiederkunft von Jesus passiert ist. Wenn er seine Herrschaft endgültig angetreten hat. In der Offenbarung 20, Verse 4 und 6 wird uns das angekündigt. Offenbarung 20, 4 und 6. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesus und um das Wort des Gottes willen, und die das Tier nicht angebeten hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Denn Vers 6, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über dies hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Das ist wieder so eine gewaltige Zusage, die man da in der Offenbarung findet. Eine gewaltige Verheißung. Wir werden mit Christus regieren. Und wie das genau aussieht, das kann ich euch leider nicht sagen. Das sagt die Bibel zu wenig darüber. Aber wir wissen, dass ein gewaltiger Segen bevorsteht. Wir werden bei der Wiederkunft nicht einfach irgendwo auf eine Wolke entrückt, wo wir Harfe spielen. Nein. Und dann noch schauen, wie wir jetzt die Ewigkeit möglichst nicht langweilen. Nein, das wird nicht so sein. Sondern wir werden Gott direkt eingesetzt werden in sein Reich. Wir werden eine Aufgabe haben. Wir werden arbeiten in seinem Reich. Und zwar arbeiten nicht mehr zum Fluch, wie wir es jetzt haben. Wir haben den Fluch auf unserer Arbeit. Sondern im vollkommenen Segen, in der vollkommenen Freude Gottes. Dann wird unsere Arbeit vollkommen auch erfüllend sein. Und in dieser Haltung dürfen wir uns auch heute schon in unserer Arbeit und in unseren Aufgaben freudig zeigen. Denn wir wissen, dass das eigentlich ein verdunkelter Vorgeschmack auf das ist, wo wir in dieser segensreichen Arbeit am Ende der Zeit im Reich Gottes als Arbeiter im Reich Gottes dürfen sein. Wenn Jesus wiedergekommen ist. Und damit kommen wir zum letzten Teil. Und damit auch zum herrlichsten Teil von dem Psalm. Die Verse 7 bis 10, das sind wahrscheinlich auch die bekanntesten. Wir haben es vorher gerade in dem Lied gesehen. Verse 7 bis 10. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Was für eine gewaltige Proklamation, die da ausgerufen wird. Da zieht jemand ein, in Herrlichkeit und Macht. Jetzt kommt Jesus in Herrlichkeit und Macht. Er, der von einst ja, verachtet war, der verachtete Jesus von Nazareth, ist der Herr von der Herrscharen. Ihm ist jetzt alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Und der machtvolle Einzug wird das wiederum in der Offenbarung genauer beschrieben. In der Offenbarung 19, Vers 11 und 15 bis 16. Offenbarung 19, Vers 11, 15 und 16. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkelten des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jesus wird nicht mehr als erniedrigter Mensch kommen, sondern als Streiter und Richter. Es wird Gottes letzte Antwort auf das ganze Dunkle und Leiden und Auflehnen von dieser Welt sein. Er wird dem Fürst von dieser Welt seine Macht endgültig entreissen. Doch für uns wird das nicht zum Schrecken sein, denn wir gehören ja zu ihm. Wir können ja in seine Gegenwart kommen. Wir sind gerechtfertigt vor ihm. Uns wird das Gericht nicht treffen. Und wenn wir heute immer mehr von Unruhe, Krankheit, Krieg, ja Unterdrückung hören, dann wissen wir, dass Gottes Kommen näher rückt. Es ist für uns eine Zeit von der Hoffnung und von der Freude und nicht von der Angst und von der Trübsal. Gerade in dieser Zeit dürfen wir immer wieder die tröstlichen Worte von Jesus in Anspruch nehmen, die er uns im Johannes 16, Vers 33 gegeben hat. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus Christus hat die Welt überwunden. Er hat seine Schöpfung nicht aus der Hand verloren. Haben wir unsere Herzenstore weit gemacht für ihn, dass er als König darf einziehen? Richten wir unser Leben auf ihn aus? Es ist ein Warnruf für die Welt, dass der Herr wieder kommen wird. Aber für seine Gemeinde ist es auch ein Weckruf. Lassen wir Jesus den Platz, der ihm zusteht, als der herrliche König. Und er verdient. Oder versuchen wir, unser Herz mit allem anderen zu füllen. Mit was füllen wir unsere Zeit, wenn wir die vergangene Woche anschauen? Was setzen wir an erster Stelle? Unser Hobby oder Gott und seine Gemeinde? Wie wichtig sind uns weltliche Sachen und wie wichtig ist uns das, was Gott als König uns sagt? Lassen wir uns von der Angst und der Endzeit zum Beispiel wahnsinnig machen. Lasst uns das voll hinein in unserem Leben, in Panik verfallen, dass wir jetzt alles Mögliche tun müssen, um uns zu schützen vor dem. Oder richten wir unseren Blick auf den, der die Welt überwunden hat. Auf den, der ein Herrscher ist. Der, der jetzt schon Herrscher in unserem Leben ist. Und diese Frage möchte ich jedem da persönlich mitgeben. Prüft ihr persönlich in eurem Leben, was hat die höchste Stelle? Was nimmt euer Leben ein? Wir kommen zum Schluss. Wir haben in dem Psalm gesehen, dass Gott der wahre Schöpfer und König ist. Er ist der, und die ganze Erde gehört. Und er ist der, der sie am Ende hineinkommen wird und richten wird in Herrschaft und Herrlichkeit. Jesus ist in seiner Gnade und Barmherzigkeit, in seiner Menschwerdung uns begegnet. Wir, die die Barmherzigkeit und Gnade angenommen haben, gehören jetzt zu seinem Volk. Für uns ist das zweite Kommen Freude und Hoffnung. Weil niemand uns aus der Hand vom König reissen kann. Keine Macht, keine Bedrängnis und auch kein Corona oder was auch immer. Es ist eine wunderbare Tatsache, wo wir in dieser Adventszeit besonders immer wieder dürfen, freudig im Blick haben. Jesus, unser König, kommt wieder. Und darum wollen wir nicht in Angst und Panik verfallen und uns irgendwie in die Panik von der Welt mitreissen lassen, sondern den Blick auf das wunderbare Wiederkommen von Jesus legen. Auf das Wiederkommen, das er uns aufnimmt, in sein Reich und privilegiert. Wir Mitarbeiter werden sein. In dieser Erwartung dürfen wir ganz anders leben. In dieser Erwartung können wir der Welt ganz anders begegnen. Nämlich mit Mitgefühl und Liebe. Denn so wie Gott seine Schöpfung liebt und gut gemacht hat, so dürfen wir auch seine Schöpfung als gut anschauen und mit Liebe begegnen. Aus dieser Liebe, die Gott uns geschenkt hat, dürfen wir unseren Nächsten auch mit Liebe begegnen. Und die beste Botschaft in die Welt tragen, die beste Botschaft, dass unser Herr Jesus Christus gekommen ist und wiederkommen wird. Amen. Ich will zum Schluss gerade noch beten und dann den Segenssprecher. Ja, Herr, ich danke dir, dass du der mächtige König bist, dass du die Welt nicht aus der Hand verloren hast. Und dass, egal was kommt, wir zu dir dürfen gehören. Dass wir in deiner Gnade dürfen gereinigt sein und zu deinem Volk dürfen gehören. Und dass es eine Tatsache ist, wo wir uns darauf berufen und unser Leben dürfen darauf ausrichten, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns das immer wieder bewusst machst. In diesem Leben. Dass du uns immer wieder auch ermahnst, wenn wir das aus den Augen verloren haben. Dass du uns aber auch die Kraft gibst, in dieser Freude zu leben und in dieser Zuversicht. Ich danke dir vielmals für alles. Amen. Wir sind am Ende vom Gottesdienst angekommen, einmal für den Livestream. Ich möchte sagen, aus 2. Johannes 3, ja, also 1 Vers 3, es gibt ja nur ein Kapitel im 2. Johannes. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden sei mit euch von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und in Liebe. Amen. Und damit wünsche ich euch einen ganz schönen und gesegneten 2. Advent. Wir singen zum Schluss noch ein Lied. Jetzt muss ich noch schauen, welches das jetzt war. Geh unter der Gnade, 154.